Ja, und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Und das können wir gleich schon zu Beginn verraten. Es wird die letzte Dortmund-Woche im Kalenderjahr 2022 sein. Und es ist gleichzeitig eine Jubiläumsfolge. Es ist die 50. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Und was mich besonders freut, ich kann die Einleitung wieder machen. Ich hatte ja dieses Privileg zuletzt zweimal abgegeben. Man muss auch mal loslassen können als älterer, etwas gesetzterer Kollege und der Jugend eine Chance geben. Und deshalb durfte zweimal Patrick Berger die jeweilige Ausgabe der Dortmund-Woche eröffnen. Patrick, hallo erstmal. Willkommen zurück in Deutschland. Willkommen zurück im deutschen Winter. Wir zeichnen am Montag auf und es schneit. Die Eröffnung der Dortmund-Woche durch dich hat dem deutschen Fußball nicht unbedingt Glück gebracht. Das muss man schon kritisch anmerken.
Vielen Dank, Olli, dass du mich hier als Schuld- und Unglücksraben darstellst.
Ja, die werden gesucht jetzt überall gerade.
Ja. Wir haben ja auch schon die große Fehleranalyse bei uns bei Sport1 gemacht. Wer es denn jetzt am Ende wirklich ist? Ist es Flick? Ist es Bierhoff? Sind es die Spieler? Ist es das Team dahinter? Also natürlich stellen wir uns auch alle die Frage. Erstmal vielen Dank, dass ich zweimal den Olli Müller zu Beginn spielen durfte mit und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche oder und hier sind wir wieder bei der Dortmund-Woche. Hat großen Spaß gemacht, war eine kurzweilige Dienstreise in Katar. Die beiden Kollegen Kerry Hau und Felix Fischer, die schalten sich später auch nochmal kurz dazu aus Katar, die letzten Züge, weil die dann auch abgezogen werden. Für mich war das auch alles sehr, sehr abrupt. Wir haben am Freitag entschieden, wir nehmen am heutigen Montag, haben wir, ne, den 5.12. auf. Wir haben am Freitag entschieden, kurzfristig bei Sport1, dass ich dann schon am Samstag die Rückreise antrete und um am Sonntag, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, im Doppelpass zu sein, wo wir auch das ein oder andere Thema aufgearbeitet haben. Das heißt, auch für mich, der zumindest nochmal das ein oder andere Mitbringsel für die Family mitbringen wollte oder mal in Ruhe zumindest einmal an einen katarischen Strand gehen wollte, das habe ich beides nicht geschafft. Ja, ging es dann sehr, sehr schnell. Jetzt sitze ich hier zu Hause und man hört es vielleicht, Olli, Achtung, ich trinke das erste Mal meinen Kaffee wieder aus der Siebträgermaschine, weil Kaffee, guter Kaffee in Katar, das war echt schwer zu finden und deswegen, was kann es Schöneres geben, als mit dir über Fußball zu reden, vor allen Dingen über den BVB und dabei einen frischen Kaffee aus der Siebträgermaschine vor sich zu haben.
In der Tat. Kaffee ist ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was uns eint. Die Vorliebe für guten Kaffee. Du hast es schon gesagt, deine Dienstreise nach Katar war dann doch etwas kürzer als erwartet, weil logischerweise wir alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck stehen, den die deutsche Fußballnationalmannschaft da hinterlassen hat und der jetzt nun wirklich alles andere als gut war. Vorrunden aus mal wieder zum zweiten Mal in Folge bei einer WM nach 2018 in Russland. Und es läuft, auch das hast du schon gesagt, die große Analyse, die Frage nach dem Warum, die Frage nach dem Wieso. Wenn man es jetzt ganz brutal ausdrücken will, können wir sagen, der deutsche Fußball liegt gefühlt in Trümmern. Und die spannende Frage ist natürlich, wer soll es denn jetzt richten? Soll Hansi Flick bleiben? Soll Oliver Bierhoff bleiben? Sollen sie gehen? Soll es einen totalen Neustart geben? Und vor allen Dingen, wer soll diesen Neustart überhaupt organisieren? Das ist ja das Schwierigste, wenn es denn dazu kommt. Das ist ja das Schwierigste überhaupt und da fällt immer wieder ein Name und das ist der Name vom Vorsitzenden der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, nämlich Hans-Joachim Watzke, aufgrund seiner Rolle, die er mittlerweile ja auch bei der Deutschen Fußballliga und beim Deutschen Fußballbund einnimmt. Er ist ja mittlerweile Vizepräsident des DFB. Naja, und ich bin mal tatsächlich sehr gespannt, was es möglicherweise an neuen Erkenntnissen geben wird, wenn es diesen großen Krisengipfel, der ja anberaumt worden ist für Mittwoch in Frankfurt, Zentrale des DFB, Zentrale der DFL, dann einmal über die Bühne gegangen sein wird. Und ich frage mich auch, geht es nur darum, dann letztendlich Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern gibt es tatsächlich, und das halte ich für absolut erforderlich, eine Diskussion über Inhalte, dass man wirklich nicht nur sagt, hier hat Oliver Bierhoff einen Fehler gemacht, da hat vielleicht auch Hansi Flick einen Fehler gemacht, sondern was läuft grundsätzlich verkehrt im deutschen Fußball. Und ich bin sehr gespannt, welche Rolle Hans-Joachim Watzke da einnehmen wird. Schon jetzt kann man sagen, Patrick, er wird einiges an Arbeit vor sich haben, neben der Arbeit beim BVB.
Das ist auf jeden Fall richtig, was wir so mitbekommen haben in den letzten Tagen, auch als wir vor Ort in Katar waren. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf, für den es natürlich die erste WM war, muss man auch fairerweise sagen, dann eine nicht ganz so einfache mit vielen politischen Themen, mit wenig Begeisterung im Land, mit einigen Dingen, die er selbst wahrscheinlich auch unterschätzt hat. Da muss man auch klar sagen, dass er Fehler gemacht hat. Gerade dieses Bindentheater, nachdem man dann eben eingeknickt ist gegenüber der FIFA. Ich habe das gestern im Doppelpass ja auch nochmal gesagt. Das Video ist auch ein bisschen durch Social Media gegangen. Dieses Thema hat die Mannschaft schon extrem gespalten. Also Leon Goretzka, Manuel Neuer auf der einen Seite, Ilkay Gündogan, Toni Rüdiger auf der anderen, die da schon einen Tag vorm Japan-Spiel sich eher gezofft haben, als sich als Einheit vorzubereiten. Und das ist natürlich eine Sache, die der DFB als Ganzes nicht ganz so gut gemacht hat. Und Bernd Neuendorf, das haben wir zumindest auch rausgehört, ist jemand, der Hans-Joachim Watzke in sportlichen Fragen auch vertraut, der diese Fachkompetenz, sage ich mal, von Hans-Joachim Watzke auch im Präsidium nutzen möchte. Hans-Joachim Watzke ist ja als DFL-Chef auch der Vizepräsident des DFB, sitzt also auch im Präsidium, und wir wollen auch so ein bisschen die Frage natürlich diskutieren, wie viel Macht er denn jetzt in den nächsten Tagen erhält. Klar ist, Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, die werden am Mittwoch eben auf dieser Sitzung erscheinen. Auf diesem Krisengipfel kommen dann auch Oliver Bierhoff und Hansi Flick, und die müssen ja eine umfangreiche Fehleranalyse den beiden vorlegen als ersten Schritt. Zuvor haben sich die beiden mal abgesteckt, was sie denn überhaupt für Ziele, was für eine Herangehensweise an dieses Gespräch auch haben, also Bierhoff und Flick, aber genauso auch Watzke und Neuendorf. Und dann wird man dann schon sehr ehrlich und sehr schonungslos miteinander sprechen. Wie wir das gehört haben, ist es schon so, dass der Stuhl allen voran von Oliver Bierhoff wackelt. Ist ja Geschäftsführer Akademie und Nationalmannschaften, der so ein bisschen auch das Gesicht des Untergangs ist. Also er ist schon jemand, der sich viele, viele Gedanken macht, der auch viele neue Dinge anstößt. Deswegen ist es vielleicht unfair, alles am Ende auf Oliver Bierhoff auszuladen. Aber er hat nun mal auch in sportlicher Sicht mit zu verantworten, dass aus 2018 in Russland das frühe Aus, Achtelfinale bei der EM, und jetzt eben ein erneutes Ausscheiden für eine deutsche Mannschaft in der Vorrunde. Und deswegen könnte er so ein bisschen das Bauernopfer am Ende sein. Hansi Flick wiederum, Olli, wie wir das hören, wackelt nicht ganz so extrem, weil man da noch so ein bisschen merkt, dass die Aufbruchstimmung ist zwar jetzt auch nicht mehr so da, aber dass er zumindest den Rückhalt der Fans und auch der Spieler hat. Und deswegen ist man im Präsidium schon noch guter Dinge, anderthalb Jahre vor der Heim-EM nicht alles über Bord zu werfen. Aber das wird eben ganz interessant, weil wir wissen, wie auch so Analysen aus BVB-Sicht dann eine krasse Wendung nehmen können, weil ich erinnere mich ein bisschen zurück. Damals gab es ja den Krisengipfel beim BVB mit Watzke, mit Sammer und Co., mit Marco Rose. Und da ist man eigentlich auch in diese Fehleranalyse mit dem Ziel gegangen, weiterhin mit Marco Rose zu arbeiten. Und am Ende kam es ganz anders. Deswegen will ich das mal so ein bisschen offen halten zumindest.
Ja, daran tut man gut, denn ich denke in der Tat, das kann eine Eigendynamik entwickeln, weil immer dann, wenn Kritik geübt wird und wenn Kritik deutlich ausgesprochen wird, dann geht es ja relativ schnell, muss ja nicht unbedingt sein, dass es von der Intention her so ist, ins Persönliche, aber das eine oder andere wird dann sicherlich auch persönlich genommen werden. Oliver Bierhoff ist sicherlich derjenige, der den mittlerweile geringsten Rückhalt in der Öffentlichkeit hat, von den Fans hat. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ihm immer noch nachgetragen wird, dass er ja massiv für diese Vermarktung der Nationalmannschaft eigentlich in den letzten Jahrzehnten gestanden hat. Seit 18 Jahren mittlerweile beim DFB, Stichwort die Mannschaft, mittlerweile einkassiert worden. Dieser Slogan, mit dem die DFB-Elf sich dann ja auch vermarktet hat. Es wirkte tatsächlich vieles so auf Hochglanz poliert in der Außendarstellung. Und das ist ja nicht erst seit dieser WM in Katar, dass daran Kritik geübt wird. Wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, dann muss man sagen, Oliver Bierhoff war in der Tat jemand, der auch versucht hat, gewisse Entwicklungen voranzutreiben. Beispielsweise die Installierung dieser DFB-Akademie, des DFB-Campus. Und wenn man ihn dann kritisiert, dann muss man aber auch sagen, müsste man vielleicht eher die fehlenden Strukturen im Verband kritisieren, was dann zu einer unglaublichen deutlichen Verzögerung geführt hat. Also ich sag's mal so, die Analyse, die Oliver Bierhoff schon vor vielen, vielen Jahren angestellt hat, die ist ja in der Quintessenz richtig gewesen. Der deutsche Fußball hat ein Nachwuchsproblem, auch in den Nachwuchsleistungszentren, die ja im Wesentlichen von den Bundesliga-Vereinen betrieben werden. Da lief nicht alles gut, da wurden falsche Schwerpunkte in der Ausbildung gesetzt und schaut man sich dann diese DFB-Akademie, die jetzt natürlich auch bei Oliver Bierhoff angesiedelt an, dann stellt man schnell fest, okay, man hat eigentlich relativ früh erkannt, dass was schiefläuft, bereits im Jahr 2009. Damals hatte der DFB noch einen Sportdirektor, der hieß damals Hansi Flick. Und dann hat man quasi die Idee geboren, dass man was tun muss. Dann wurde das Konzept für diese DFB-Akademie auf den Weg gebracht. Konkrete Planungen gab es dann aber erst ab 2015 und die offizielle Eröffnung des DFB-Campus, die erfolgte tatsächlich erst am 30. Juni 2022. Das ist gerade mal vor einem halben Jahr gewesen und da sieht man schon, wie viel da falsch läuft beim DFB. Bierhoff hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Einerseits kümmerte er sich fast ausschließlich um die nationale Elf und andererseits, wenn er dann auch der Akademie vorstellt, steht, dann passt es auch nicht gut dazu, dass er da relativ selten vor Ort gewesen ist. Also da gibt es einiges zu besprechen. Also eigentlich reicht diese eine Sitzung dazu nicht aus, wenn wir es nochmal Revue passieren lassen wollen. Wie viel von dem, was angekündigt worden ist in der Verbesserung der Nachwuchsarbeit, ist tatsächlich umgesetzt worden in der Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Vereinen? Das ist wenig bis nichts. Es wurde auch beispielsweise gesagt, dass die Zertifizierung der NLZs zu überprüfen sei. Da ist nichts passiert. Es gibt immer noch, sagen wir mal, so ein Denken beim DFB, man achtet darauf, dass die Vereine ein hochmodernes NLZ haben, aber man schaut nicht richtig danach, wie werden Spieler da tatsächlich ausgebildet. Also ich glaube, es muss einen ganz großen Wurf geben. Es muss unabhängig davon, ob man jetzt sagt, Oliver Bierhoff weg oder bleibt vielleicht doch, Hansi Flick weg oder bleibt vielleicht doch, ich würde es auch nicht für richtig halten, jetzt den Trainer zu wechseln. An dem fand ich lag es am allerwenigsten, am Bundestrainer. Aber unabhängig davon muss man einfach sagen, dass man grundsätzlich ganz konkrete Schritte auf den Weg bracht, wie der deutsche Fußball wieder wettbewerbsfähig werden kann. Und da wären wir bei einer Person, die natürlich gerade auch im Umfeld von Hans-Joachim Watzke eine große Rolle spielt, nämlich Matthias Sammer. Und ich finde, der hat was Richtiges gesagt, jetzt im Interview mit Magenta TV. Er hat gesagt, ein Sportsystem ohne einen übergeordneten Leiter, wie beispielsweise einen Sportdirektor, das ist das Bild, das der DFB derzeit abgibt und das ist falsch. Also der DFB braucht jemanden, der jeden Tag darüber wacht, da tatsächlich richtige Schritte auf den Weg gebracht werden in Sachen Optimierung, Nachwuchsförderung, in Sachen Trainerausbildung und natürlich auch, der die Entwicklung der Nationalmannschaft dann überwacht. Matthias Sammer hatte ja diesen Posten des DFB-Sportdirektors schon einmal inne. Und warum es den heute nicht gibt, warum man den nicht ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr besetzt hat, das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Also viel, viel, viel gibt es zu besprechen auf der Sitzung am Mittwoch. Ich weiß nicht, du warst ja jetzt in Katar vor Ort. Patrick, welches Bild hat denn der DFB, hat dieser Tross, diese Bubble-Nationalmannschaft auf dich gemacht?
Ja, genau das Wort, was du hast. Eben erstmal übrigens sehr, sehr viel gesagt, was wo ich sehr viel
fast ein bisschen zu viel schon, kann. Ja.
Bitte?
Fast ein bisschen zu viel schon wahrscheinlich.
Nein. Ich, es war alles. Ich habe mich zurückgelehnt und zugehört und du hast in eigentlich allen Teilen recht, was du gesagt hast. Ich finde so ein bisschen mit Abstrichen Hansi Flick, weil du sagtest, an dem lag es am wenigsten. Nein, ich bin auch komplett dafür. Der muss 2024 bei der Heim-EM der deutsche Trainer sein. Der hat auch dieses Gespür, dieses Gefühl, mit den Spielern umzugehen. Trotzdem hat er auch einige Fehler gemacht mit falschen Wechseln, mit Füllkrug. Warum hat der nicht gespielt? Mit einem Vorbereitungstrainingslager im Oman, wo die Mannschaft nicht eingespielt wurde, sondern eher als Rehabilitationscamp genutzt wurde. Also da sind schon auch Fehler, die er gemacht hat. Deswegen wird er da auch sicherlich selbstkritisch sein müssen. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, mit der vakanten Stelle als Sportdirektor, die ist schon sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend. Es gibt, und das wissen ja, glaube ich, die wenigsten, seit 2018 einen sportlichen Leiter für DFB-Nationalmannschaften. Joti Schatzialeksu ist das.
Ja.
Der kümmert sich aber schon mehr um, ich sag mal, Nachwuchs, anstatt um die A-Nationalmannschaft. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass da wieder jemand reinkommt, der Fachkompetenz hat. Du hast Matthias Sammer angesprochen, von 2006 bis 2012 war er schon mal da. Hansi Flick gab es mal, Robin Dutt gab es zwischendrin. Horst Rubesch hat das auch mal für ein Jahr lang gemacht. Also da muss jemand rein und das wird auch auf jeden Fall, so wie wir das rausgehört haben, von Watzke und von Neuendorf angetrieben, dass da vielleicht jemand kommt vom Namen, was wir gehört haben, Sammer, Lothar Matthäus, Ralf Rangnick, auch Sammy Khedira oder Philipp Lahm, das sind so Stellen, wo man verbandsintern auch schon so ein bisschen spricht und diskutiert, weil das ist, glaube ich, eine Geschichte, die doch unterschätzt wird, weil man vielleicht denkt, ja, ein Sportdirektor, der muss keine Transfers machen, der muss aber schon sehr wohl gucken, wie es um das Wohl und Weh der Nationalmannschaft und des deutschen Fußballs geht und der vielleicht auch Dinge anstoßen kann im Nachwuchsbereich. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die auf dieser Fehlersitzung ja auf jeden Fall angeschoben, besprochen, forciert wird. Und du hast so ein bisschen nach der Bubble gefragt. Das trifft's, weil der DFB ist eine Bubble. Der schirmt sich ab von den Leuten, der entfremdet sich immer mehr. Das beste Beispiel ist dieses Camp oben, 100 Kilometer oben im Norden von Katar, von Doha entfernt, also weg vom Epizentrum, wo sich wirklich alles abgespielt hat. Und mir haben auch ein paar Spieler gesagt, das ist schon wunderschön hier, wenn du Urlaub machen willst, aber am Ende fehlt so ein bisschen, wenn jetzt hier keine Fahnen wären, dann würde ich nicht jetzt gerade das Gefühl haben, wir sind ja bei einer Weltmeisterschaft. Und andersrum, die Holländer, die Schweizer, die Engländer, auch die Uruguayer, gut, die sind auch ausgeschieden, aber die hast du noch 5 Stunden vorm Spiel im Teamhotel gesehen, wie sie Selfies gemacht haben und durch die Lobby gerannt sind. Und die brauchen halt dieses im mittendrin sein. Vielleicht muss man von diesem Gefühl weg. 2014, Campo Bahia, wir waren weit weg, wir haben eine Fährüberquerung gehabt ins Ressort. Das ist, glaube ich, eine Stimmung, die man einfach nicht mehr hinbekommt. Und da tut der deutsche Fußball, glaube ich, gut daran, sich nicht komplett immer abzuschirmen, sondern vielleicht auch ein bisschen zu öffnen, weil die Entfremdung aktuell sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, das wird auch ein Punkt von Aki Watzke sein, der Bierhoff gegenüber schon sehr kritisch ist, der ja damals auch diesen Begriff die Mannschaft, diesen Marketing-Slogan von Bierhoff abgeschafft hat, weil er gesagt hat, das klingt zu arrogant, das ist respektlos anderen Teams gegenüber. Und deswegen bin ich echt gespannt. Also Aki Watzke wird mehr Macht bekommen beim DFB. Es ist gut möglich, dass Matthias Sammer vielleicht auch da reinkommt mit seiner Chefexpertise. Und ich bin da echt gespannt, was daraus wird. Trotzdem, Olli, das gebe ich mal an dich zurück, die Frage kann man ja auch stellen. Es gibt schon einige Leute, die sagen, ja, Aki Watzke ist zwar jemand, der entscheidungsfreudig ist, der auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurückschreckt, aber er hat auch Entscheidungen gefällt in der Vergangenheit beim BVB, die nicht immer richtig waren. Also deswegen ist das schon auch interessant und es wird, glaube ich, über Dortmund hinaus auch ein bisschen kritisch begutachtet.
Das in jedem Fall. Davon kann er sich auch nicht freimachen. Wir kommen ja nachher auch nochmal, wir wollen dann so einen kurzen Durchlauf nochmal durch das Kalenderjahr 2022 im Hinblick auf den BVB. Was war gut, was war weniger gut machen? Und dann werden wir ja auch auf einen Punkt kommen, den du ja schon einmal angesprochen hast, beispielsweise die Trennung von Marco Rose im Anschluss an die vergangene Saison. Und dann stellt man natürlich fest, Rose blieb nur ein Jahr beim BVB. Borussia Dortmund hat einiges an Trainern gefressen in den vergangenen Jahren, ist da auch weit von personeller Kontinuität auf dem vielleicht wichtigsten Posten innerhalb eines Vereins entfernt. Und das ist sicherlich etwas, wo man Hans-Joachim Watzke, sein Tun und Wirken, Personalauswahl und dann vielleicht nicht ausreichend Geduld mit den handelnden Personen gehabt zu haben, was man ihm kritisch anlasten muss. Auf der anderen Seite, Hans-Joachim Watzke wird ja jemand sein, der aus seiner Funktion beim DFL, bei der DFL und als DFB-Vize jetzt nicht tagtäglich dort im operativen Geschäft zukünftig im Bezug auf die Nationalmannschaft zu finden sein wird. Es wird halt sehr, sehr wichtig für ihn sein, glaube ich, weil er hat schon sehr, sehr großen Einfluss, eine gute Personalauswahl zu treffen. Und das gilt für mich in erster Linie für die Position, ich hoffe, dass es ihn bald wieder geben wird, zukünftigen DFB-Sportdirektors, jemand, der also dann tatsächlich auch nach außen hin deutlich sichtbar, der starke Mann, beim Deutschen Fußballbund sein wird und der B natürlich auch diesen riesigen Verband, von dem ja die Fußballnationalmannschaft nur ein Teil ist, mit den anderen vielen Ebenen dieses Verbandes zusammenbringt. Also Matthias Sammer hat diese Aufgabe schon mal erfüllt und Matthias Sammer wäre für mich dadurch auch in gewisser Weise schon prädestiniert, weil er kennt die Strukturen beim DFB, er weiß um die Schwierigkeiten, er kennt auch die Verkrustung, die es da gibt. Watzke könnte dann jemand sein, der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält. Auf der anderen Seite ist er jemand, der relativ unerschrocken ist, der sich auch nicht davor scheut, Kritik zu üben. Und was mich so ein bisschen gestört hat bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, eigentlich in den vergangenen Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, das ist, dass man immer wieder versucht hat, alles mit so einer, ja, Stichwort Bubble nochmal, mit so einer Scheinharmonie zuzukleistern nach außen hin. Wenn es da Fehlentwicklungen gegeben hat. Ich glaube, das muss aufgebrochen werden. Ich glaube, der Verband muss transparenter werden und der Verband muss in erster Linie auch diese vielen Probleme, die es gibt, offen und klar ansprechen, intern wie auch in der Kommunikation nach außen. Also da sollte man etwas weniger Gedanken darauf verwenden, wie man sich PR-technisch nach außen darstellt. Das ist ja sehr, sehr unglücklich gelaufen. Stichwort die Mannschaft, auch andere Dinge. Man kann natürlich auch diese ganze Bindendebatte unter dieses Rubrum fassen, weil ich meine, das ist richtig schief gelaufen. Man wollte da gut dastehen, man wollte ein Zeichen setzen und hat sich dabei völlig verrannt in diesem Streit mit der FIFA. Die Leidtragenden waren letztendlich die Mannschaft und deshalb glaube ich, es kommt weniger auf Watzke an. Jetzt natürlich klar, weil er entscheidende Weichenstellungen vornimmt, aber das Entscheidende wird sein, für welche personellen und strukturellen Veränderungen sich Watzke ausspricht und dann natürlich ganz entscheidend, wie können die dann umgesetzt werden, sprich, welche Leute kommen eventuell neu, welche Leute gehen. Also wie gesagt, bin sehr gespannt, das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Wochen für den deutschen Fußball, die jetzt anstehen. Ich glaube nicht, dass das alles schon mit dieser einen Sitzung dann am kommenden Mittwoch entschieden werden kann.
Nein, davon gehe ich auch nicht aus. Also das wird auf jeden Fall eine schonungslose Analyse sein. Am Freitag wird es dann nochmal eine turnusmäßige Präsidiumssitzung geben, auf der nochmal besprochen wird. Es ist auch gut möglich, dass nach dieser ersten Analyse es vielleicht nochmal eine zweite gibt. Also ich denke nicht, dass wir am Ende der Woche schon von irgendwelchen Konsequenzen hören werden. Aber trotzdem, Hans-Joachim Watzke ist da auf jeden Fall im Fokus, der BVB-Mann, der auch beim DFB ein starker Mann ist und einer ist, der den Finger auf jeden Fall in die Wunde legen soll. Ja, jetzt haben wir lange drüber gesprochen, Olli, dass die Nationalmannschaft das schlecht gemacht hat, dass das auch ein Grund ist, warum ich jetzt wieder hier in Deutschland bin. Unsere beiden Kollegen, um da mal die Überleitung zu schaffen, Kerry Hau und Felix Fischer, ihr kennt sie aus den letzten beiden Podcast-Folgen. Ich habe ja die Ehre gehabt, mit den beiden in einem Apartment zusammen zu wohnen in Katar. Es ging gut zwischen uns dreien, also keine Sorge, wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen, sondern wir hatten sogar für unsere Verhältnisse viel Spaß miteinander, aber die wollen uns erstmal beglückwünschen zur 50. Jubiläumsfolge und geben von vor Ort mal so ein paar Einschätzungen, Olli, wie denn die letzten Tage für sie in Katar sind und ja, wer vor allen Dingen auch aus BVB-Sicht ihnen gerade besonders viel Spaß macht.
Patrick, Olli, erstmal dicken Glückwunsch für eure 50. Folge. Nicht so ganz schlecht. Und neben mir sitzt Kerry, wir sitzen immer noch in Katar. Bis Mittwoch dürfen wir uns noch hier aufhalten. Ich frage mal ganz salopp erstmal Kerry, wie geht's dir?
Ja, mir geht's nach wie vor bescheiden, muss ich ehrlich gestehen, weil die Nationalmannschaft oder dieses Ausscheiden der Nationalmannschaft schon auch so ein bisschen den Stecker gezogen hat, auch für uns, glaube ich, hier vor Ort. Wir hatten eigentlich richtig Bock auf das Turnier, trotz der ganzen Begleitumstände, die es natürlich gab, waren wir hier vor Ort, haben uns Spiele angeschaut und jetzt ist eben so von jetzt auf gleich der Stecker ein bisschen gezogen worden. An der Stelle natürlich auch Grüße ins kalte Deutschland. Patrick, Olli, euch auch Glückwunsch von mir. Und ja, wir versuchen hier noch das Beste aus den letzten Tagen rauszuholen, würde ich mal sagen.
Genau, wir können gleich gerne auch noch ein bisschen erzählen, noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie es uns eben hier ergangen ist. Aber lass uns erstmal inhaltlich starten. Und zwar mit einem Dortmunder, der gestern wieder gezeigt hat, was in ihm steckt und was er für ein Riesentalent ist. Jude Bellingham hat wirklich ein super, super Spiel gemacht für England. Wie siehst du denn jetzt seine und die englischen Titelchancen? Also für mich sind sie auf jeden Fall klar jetzt einer der großen Favoriten.
Absolut. England hat, das wussten wir schon alle, Riesenpotenzial. Und Gareth Southgate scheint jetzt auch zu verstehen, dass er manche Spieler einfach mal einsetzen muss, die eben dieses Potenzial auf den Platz bringen. Nicht nur Jude Bellingham, auch ein Phil Foden zum Beispiel, Bukayo Saka, der spielt auch überragend. Aber um auf Bellingham zu sprechen zu kommen, also mich würde es wundern, wenn er jetzt nicht diesen Preis am Ende gewinnt, Young Player of the Tournament, weil er zeigt diese Persönlichkeit auf dem Platz. Nicht nur dieses Talent, diese Technik, dieses Erkennen auch von Situationen und das Vorbereiten von Toren, wie jetzt zum Beispiel vor allem das 1-0 durch John Henderson, sondern eben auch diese Persönlichkeit. Er coacht seine Mitspieler, er ist wirklich schon Chef und das als Teenager ist einfach überragend.
Irre auch, was er wegrennt in diesen 90 Minuten. Also ich ziehe da den Hut vor. Ich glaube, in 4-5 Spielen bei uns in der Kreisklasse laufen wir das weg, was eher in einem Spiel wegläuft. Und ja, wie gesagt, England ist natürlich großer Favorit auf den Titel, aber nicht nur Bellingham zockt groß auf bei dieser WM, auch Kylian Mbappé. Auch der hat es gestern wieder gezeigt, was er drauf hat. Und da sind wir dann tatsächlich auch, was die Favoritendiskussion betrifft, schon mitten in der Materie, spätestens jetzt. Die beiden für mich ganz, ganz vorne dabei, Frankreich, England und mit Brasilien muss man rechnen. Argentinien wird immer wieder mit reingeworfen, sind aus meiner Sicht ein bisschen zu abhängig von Lionel Messi und was das betrifft eben dann auch ein bisschen zu statisch. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich tatsächlich sagen, dass England die größten Chancen hat, einfach weil sie auch eine irre Kadertiefe haben. Die hat Frankreich zwar auch, aber ich fand die bisher noch mal ein bisschen souveräner als eben die Franzosen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also die Franzosen haben mir jetzt auch, ich war gegen Polen im Stadion, haben mir jetzt in der ersten Halbzeit auch nicht so gut gefallen. Giroud macht das Tor kurz vor dem Pausenpfiff. Davor hatte Polen eine Riesenchance. Wenn Polen die nutzt, dann läuft das Spiel vielleicht in eine andere Richtung. Jetzt reden wir wieder über Fahrradkette. Aber Frankreich hat mir da defensiv nicht so gefallen. Upamecano von Bayern, der macht wirklich einen starken Eindruck, auch wenn er einen Handelfmeter verschuldet hat. Das kann passieren. Aber sonst, Varane ist für mich ein Unsicherheitsfaktor. Koundé, der da 40 Minuten noch mit der Goldkette gespielt hat, den fand ich jetzt auch nicht sonderlich stabil. Und links Theo Hernandez fand ich offensiv gut, aber eben defensiv nicht so stark. Deswegen Frankreich für mich auch nicht der absolute Top-Favorit. Mir fehlt da vorne auch einfach Karim Benzema. Und du bist halt sehr abhängig dann von Kylian Mbappé. Dembélé kennen wir auch noch alle aus Dortmund. Der hat immer diese guten Ansätze, aber finde ich, macht einfach zu wenig aus seinem Potenzial. Und dann, klar, die Engländer, die müssen auch diese Konstanz eben erst reinbringen. Was ich bei Argentinien noch erwähnen wollte, diese Fans, diese Stimmung, die auch aufkommt. Also wir sehen ja auf der Pressetribüne, du und ich, sind da ja immer auch Fans im Argentinien-Trikot, die da mitsingen. Man auch so denkt, dieses ganze Land steht einfach gefühlt hinter dieser Mannschaft. Und das kann dir schon nochmal diese 5-10% rauskitzeln, egal wie abhängig du vielleicht von einem Spieler bist. Manchmal schießt das Publikum auch dann eben das Siegtor. Und ich finde, da ist Argentinien, hat ein großes Plus, die Brasilianer sind auch mit einer großen Fanbase angereist, aber diese Argentinier, die haben ja wirklich, muss man fast schon sagen, Doha eingenommen, oder wie siehst du es?
So kann man es sagen, ja, ich war eben gegen Australien im Achtelfinale auch im Stadion und das macht einfach Spaß, also das kennt man so aus der Bundesliga nur aus ganz wenigen Stadien und habe ich bei der WM ansonsten hier nicht erlebt, mit Abstand die besten und auch die lautesten Fans und ich war dann danach auf dem Heimweg in der Mall of Qatar noch eine Kleinigkeit essen und 10 Minuten nach Abpfiff war die dann auch voll, nachdem sie erst leer war. Saßen dann um mich rum nur Argentinien-Fans und haben auch da nochmal Stimmung gemacht. Dann würde ich sagen, ziehen wir nochmal ein kleines Fazit. Für uns aus deutscher Sicht natürlich eine sehr enttäuschende WM, brauchen wir nicht drum rumreden, auch aus journalistischer Sicht in dem Zuge. Aber insgesamt kann ich für meinen Teil sagen, dass es eine Riesenerfahrung war, dass ich insgesamt auch eher positiv überrascht war von der ganzen Organisation hier, von den Möglichkeiten, die wir hier als Journalisten hatten. Klar, es gab ein, zwei negative Erfahrungen mal mindestens, zum Beispiel die Konfrontation mit der Polizei am Teamhotel, das hatten wir vor ein paar Folgen hier mal erzählt. Und ja, die eine oder andere Kleinigkeit, aber insgesamt war es gut organisiert. Der DFB hat, was das betrifft, auch wenn es 100 Kilometer weg war, relativ viel organisiert, eben Pressekonferenzen, wir hatten unser Interview mit Nico Schlotterbeck etc. Also mein Fazit fällt insgesamt positiv aus, also auch wenn natürlich nicht alles Gold war.
Wie würde jetzt der Ex-BVB-Trainer Thomas Doll sagen, wir haben alles rausgehauen, wir haben alles gegeben. Ja, hat Spaß gemacht, auch das Wetter hat natürlich so ein bisschen für gute Laune gesorgt. Wir sitzen immer noch in kurzer Hose. Ich fahre jetzt gleich mal an den Strand, werde jetzt noch ein bisschen den Touristen hier machen für noch ein, zwei Tage und dann geht es ja, wie gesagt, zurück nach Deutschland. Aber ja, wir hätten uns, glaube ich, alle erhofft, dass es ein bisschen länger geht, dass wir auch noch mehr Input liefern können zum DFB. Ich fand es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass der Fokus leider nicht so auf dem Sportlichen dann auch lag. Wir hatten ja diese Diskussion mit dieser One-Love-Binde, mit dieser Diskussion, die es auch innerhalb der Mannschaft gab. Und ich finde, das hat den Spielern auch so ein bisschen, das hat definitiv mit dazu beigetragen. Es war ein großer Störfaktor in der Mannschaft und da hat der DFB einfach ein sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben nach außen hin in Sachen Kommunikation. Oliver Bierhoff, glaube ich, der Erste, der sich da auch hinterfragen muss, dass genauso wie Bernd Neuendorf, der neue Präsident. Also die haben da nicht die beste Figur abgegeben und ich glaube, das steht am Ende auch so ein bisschen über diesem Turnier jetzt, weil ich fand die sportliche Leistung, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, bis auf das Japan-Spiel, bis auf diese letzte halbe Stunde gegen Japan, fand ich das völlig okay. Also man hat gegen Costa Rica gewonnen, man hat Spanien ja auch sehr, sehr gut bearbeitet, fand ich sogar die beste Leistung im Turnier, das 1:1. Und dann eben gegen Japan eigentlich lange die Kontrolle gehabt und dann nicht dieses zweite Tor gemacht, nachgelegt oder eben auch dieses zweite Gegentor verhindert, weil dann wäre man weitergekommen. Und das ist am Ende, wenn man auf die Statistik schaut, 67 Versuche, ein Tor zu erzielen. So viele hatte kein anderes Team. Und am Ende ist es so eine Mischung gewesen aus ja, Unvermögen, fehlender Qualität und Konzentration dann auch beim Verteidigen, fand ich. Plus eben diese ganze Thematik, dass halt im Team wieder Störfaktoren drin waren, die eigentlich nichts im Sport zu tun haben. Ich verstehe, dass da der ein oder andere Spieler sich auch politisch engagieren will. Ich finde es auch gut, wenn Spieler über den Tellerrand hinausblicken. Allerdings, man hätte das einfach auch anders vorher kommunizieren können, sich besser Gedanken machen können und nicht vor dem Japan-Spiel nochmal eine Sitzung abhalten sollen, um da eben drüber zu sprechen, ja, welches Zeichen setzen wir jetzt. Das war halt dann am Ende, überwiegt das, finde ich, so ein bisschen.
Genau so ist es und das ist natürlich auch ein Stück weit schade, das unterschreibe ich genau so. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns sozusagen aus Katar. Mittwochabend geht es übrigens, Mittwochmorgens geht es eben für uns dann auch zurück nach Deutschland. Und damit danke und zurück an Olli und Patrick.
Bis dann, Grüße.
Ja, schönen Dank nochmal an Felix und Kerry für die Blumen, natürlich auch zu unserer Jubiläumsausgabe der Dortmund-Woche. Und da waren schon ein paar ganz interessante Ansätze dabei, die Sie genannt haben. Logischerweise Thema WM-Favoriten. Es ist sehr interessant, finde ich, jetzt wo die K.O.-Spiele angefangen haben, wo man dann sieht, dass A, manchmal sich die üblichen Verdächtigen durchsetzen, Stichwort Argentinien, Stichwort Brasilien, die Argentinier beispielsweise, die dann auch tatsächlich sich erholt haben, die ja einen ähnlich schlechten Turnierstart hatten wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, die danach aber mit einer ganz anderen Geschlossenheit und vor allen Dingen auch mit einer anderen Gier aufgetreten sind. Die sind mittlerweile richtig im Turnier angekommen, verfügen über eine hervorragende Mischung von jungen Spielern, die nachdrängen, und andererseits natürlich einem nach wie vor herausragenden Superstar wie Lionel Messi. Also ich denke schon, dass Argentinien zu den Top-Favoriten zählt, vielleicht sogar zu dem absoluten Top-Favoriten hier gekürt werden kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und was mir dann auch auffällt, ist, auch Jude Bellingham tauchte ja eben da schon mal auf, England liefert in diesem Turnier aber mal so richtig. Das muss ich sagen. Auch Gareth Southgate ist ein bisschen abgekommen von der vielleicht etwas sehr vorsichtigen, doch eher verhaltenen Spielweise, die er ja beispielsweise noch bei der vergangenen Europameisterschaft an den Tag gelegt hat. Also die beiden, das sind für mich fast schon so etwas die Top-Favoriten. Frankreich muss man sicherlich auch zuzählen, weil Frankreich eine Mannschaft ist, die es nach wie vor versteht, auch wenn es nicht unbedingt den allermodernsten Anforderungen, was die Spielweise betrifft, an eine Spitzenmannschaft entspricht. Also sprich, Gegenpressing findet da nicht so richtig statt, aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die eine sehr gute Balance im Team hat. Also auch den Franzosen würde ich diesbezüglich einiges zutrauen. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Sind das auch so deine Favoriten, Patrick?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich ein bisschen mit den Federn schmücken, dass ich schon vor dem Turnier gesagt habe, dass England in Anführungszeichen der Geheimfavorit ist. Natürlich ist es nicht geheim, aber weil aus den Gründen, die du angesprochen hast, viele gesagt haben, England, ganz schlechte Abwehr, schlechte Defensive, zu destruktive Spielweise. Aber ich finde, das ist so eine geile Mannschaft, mit vielen Talenten bespickt, aber auch mit Vollstreckern wie beispielsweise Harry Kane vorne im Sturm. Wenn ich allein überlege, wenn die dann noch von der Bank bringen, Bukayo Saka, der für mich ein unfassbarer Kicker ist und das Zeug hat, zu einem Spieler des Turniers zu werden. Ja. Also die haben eine richtig gute Mannschaft und Maguire und Stones schicken sich jetzt auch gerade rechtzeitig an, auch im Turnier eine Top-Leistung zu bringen. Und deswegen habe ich die ganz, ganz oben auf dem Schirm. Bei den Franzosen sehe ich es auch ein bisschen so, die hat schon wieder nicht jeder auf dem Schirm gehabt, als man dann hörte, Kimpembe fällt aus, Pogba fällt aus, Benzema fällt aus. Da haben schon alle gedacht, oh Gott, die kann man ja abschminken, aber das ist vielleicht das große Plus bei denen. Und natürlich die Argentinier, habe jetzt gerade die Farben verwechselt, beide nämlich mit blauen Trikots. Die Argentinier haben halt die Unterstützung von Hunderttausenden in Katar, das ist unfassbar. Fassbar, was da für eine Stimmung ist. Und das, also ich muss auch sagen, Argentinien-Mexiko war für mich mit das lauteste Spiel, Top 5, was ich jemals miterlebt habe. Und das in Katar bei dieser WM, das war schon beeindruckend. Die haben aber am Ende, wie ich finde, eigentlich nur Messi so wirklich. Und da wird halt die große Frage sein, ob er die Mannschaft trägt oder nicht trägt. Aber es wird auf jeden Fall gespannt, genauso wie morgen, vielleicht ist es dann für den einen oder anderen überholt hier in dem Podcast, aber deswegen wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen, aber morgen kommt es ja auch zu einem BVB-Duell, Portugal-Schweiz, auf der einen Seite Rafael Guerreiro, auf der anderen Seite ein gewisser Gregor Kobel, du hast Jude Bellingham schon angesprochen, das ist der dritte im Bunde des BVB, die drei sind eben noch im Rennen und da ist es ja ganz interessant, weil Gregor Kobel beim letzten Spiel mit der Schweiz, ja ein bisschen überraschend, weil ja im Sommer eben angeschlagen war, im Tor stand und nach dem Spiel haben wir einen Gregor Kobel erlebt, der ziemlich zufrieden war und über beide Backen gestrahlt hat. 3-2 Sieg gegen Serbien. Er hat zwar zweimal hinter sich greifen müssen. Wer Gregor Kobel kennt, weiß, dass ihm das nicht ganz so gefällt. Aber unser flinker Kollege Kerry Howe, den wir eben schon gehört haben, war in der Mixzone und hat Gregor Kobel vor die Linse, vors Mikro, vors Handy bekommen und sich mit ihm für ein paar Minütchen unterhalten. Wir wollen doch mal reinhören, mit welcher Laune Gregor Kobel über die Schweiz, über die WM, aber auch über seine deutschen Teamkollegen Süle und Schlotterbeck geäußert hat.
Sehr gerne.
Glückwunsch. Dankeschön. Zum Achtelfinaleinzug. Was bedeutet euch das?
Boah, ist ein mega Gefühl. Ich glaube, es war sicher ein großes Ziel, erstmal in die K.O.-Runde zu kommen. Und es war sicher eine harte Gruppe mit sehr starken Teams. Von daher sind wir sehr glücklich über unseren Einzug.
Du hast heute im Tor gestanden und hast du davon erfahren. Und was war das auch für dich jetzt mal, so ein Gefühl bei einer WM einfach auch zwischen den Pfosten zu stehen?
Ich habe erst heute davon erfahren und es ist klar ein sehr spezielles Spiel gewesen für mich. Ich habe noch nicht so viele Länderspiele gemacht bisher und dann an der WM in so einem entscheidenden Spiel ist sehr speziell gewesen für mich und ich bin mega glücklich, dass die Mannschaft einfach ein Top-Spiel gemacht hat und wir eine Runde jetzt weitergekommen sind.
Es war auch sehr umkämpft auf dem Platz. Ich glaube dann auch so ein paar Szenen mit der Bank. Was ist da vorgefallen? Wie hast du es erlebt im Tor?
Es ist klar, dass natürlich so eine gewisse Historie schon eine gewisse Geschichte da schon mit einspielt. Und die Serben sind natürlich auch welche, die viel reden, die versuchen ein bisschen zu provozieren, vielleicht ein bisschen unter die Haut zu kommen. Aber ich muss auch sagen, wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir sind cool geblieben, wir haben unser Spiel gespielt und sind klar geblieben in unseren Aktionen. Und haben wir unser Spiel gewonnen.
Schon ein Ausrufezeichen auch in so einer Gruppe, sich durchzusetzen. Was bedeutet das auch fürs Team, sage ich mal jetzt? Wie ist die Stimmung in der Kabine gewesen? Wie feiert man sowas vielleicht auch?
Natürlich feiert man sowas, das ist klar. Aber das Team ist stark, das Team hat eine riesen Qualität. Ich glaube, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gezeigt. Und das jetzt ist wieder ein super Schritt in die richtige Richtung. Und von daher kann es so weitergehen. Wir müssen jetzt einfach haben, es kommen sicher sehr harte und taffe Gegner in Zukunft. Von daher gilt es heute sicher noch Energie zu tanken und uns über den Sieg zu freuen und dann am Morgen schon wieder einzustellen aufs nächste Spiel.
Hattest du die letzten Tage mal Kontakt zu deutschen BVB-Spielern?
Jetzt die letzten ein, zwei Tage nicht, nee, aber über das Turnier verteilt habe ich natürlich schon immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt.
Wie siehst du das aus der deutschen Mannschaft?
Das ist mega ärgerlich, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich habe natürlich auch für meine Teamkameraden gehofft, dass sie sicher weiterkommen und hier ein bisschen gerade nach der letzten WM vielleicht ein Ausrufezeichen setzen können. Jetzt ist es leider genau in die andere Richtung gelaufen und ja, wie gesagt, ich ist natürlich kacke und da fühle ich auch mit denen mit und von daher ja, ist eine sicher eine riesen Enttäuschung.
Stehst du dir auch die Kritik an Jungs wie Nico Schlotterbeck und Klaas Süle, die es ja in Deutschland jetzt vor allem nach dem Spiel gegen Japan, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da waren einige Fehler. Wie ordnest du das ein?
Ich habe es mir natürlich angeschaut. Also solche Spiele sind natürlich immer hart, ne? Das ist klar. In so einem Turnier wie hier, da wird meistens alles bestraft. Eine kleine Misskommunikation reicht da schon und da siehst du doof aus. Es sind trotzdem zwei super Jungs. Ich glaube, diese Saison haben sie schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Aber klar, jetzt nach den letzten zwei Spielen, wo wir in Dortmund hatten und jetzt nach der WM, ist natürlich der Fokus nicht auf den Spielen, wo man am Anfang gemacht hat, sondern jetzt auf denen. Aber sie sind trotzdem zwei super Jungs mit Riesenqualität. Ich bin da sicher, dass sie sehr, sehr schnell wieder Top-Leistung bringen.
Eine Frage noch. Es gab zuletzt Gerüchte, Bayern München könnte an dir interessiert sein. Hast du davon was mitbekommen?
Nein, ich bin in Dortmund und wir haben einiges vor in Dortmund. Und das ist alles, was mich interessiert.
Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute.
Ja, danke nochmal, Kerry, für das Interview mit Greg, mit Gregor Kobel. Und ich finde auch, er hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Also zunächst mal, logischerweise, er hat auch, wenn er jetzt nicht alle Spiele mit der Schweiz gemacht hat, er hat doch auch schon auf der Bühne, der größtmöglichen Bühne, die der internationale Fußball zu bieten hat, nichts gegen die Champions League, aber das ist nun mal eine Fußball-Weltmeisterschaft, gezeigt hat, was er für ein starker Keeper ist. Wollen wir diesbezüglich hoffen, dass er noch lange eine starke Nummer 1 bei Borussia Dortmund sein wird. Aber ich finde es besonders gut, dass er auch was gesagt hat zu den Mitspielern vom BVB, die jetzt das zweifelhafte Vergnügen gehabt haben, mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar vor Ort gewesen zu sein. Das gefiel mir eigentlich auch ganz gut, denn ich meine, wenn man über Niklas Süle und über Nico Schlotterbeck nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was da sicherlich auch schiefgelaufen ist in Katar, dann muss man immer noch sagen, dass es an ihnen alleine ja wohl bestimmt nicht gelegen haben mag, dass im Prinzip die komplette deutsche Abwehr dort große Probleme gezeigt hat. Sicherlich auch der von Hansi Flick ja auch zum solchen explizit ernannte Abwehrchef Antonio Rüdiger, der sah ja auch nicht gut aus, wenn ich an dieses Missverständnis zwischen ihm und David Raum gegen Costa Rica denke, was das Ganze dann ja tatsächlich vielleicht als Initialzündung auch in diesem Costa Rica-Spiel nochmal so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Speziell Niklas Süle musste einiges an Häme und Spott über sich ergehen lassen. Raphael van der Vaart hat beispielsweise im Interview gesagt, das ist der deutsche Harry Maguire und das war nicht gerade schmeichelhaft gemeint. Harry Maguire, der unter euch, der den internationalen Fußball verfolgt hat, der wusste ja in den vergangenen Jahren, hat er ja immer mal wieder für einige Patzer gestanden. Allerdings muss man dann auch sehen, auch ein Harry Maguire hat sich stabilisiert und Niklas Süle ist sicherlich jemand, der Luft nach oben hat, das ist überhaupt keine Frage, den ich aber von den Anlagen, die er mit sich bringt, immer noch für einen der besten deutschen Innenverteidiger halte. Und Nico Schlotterbeck, Katastrophenspiel gegen Japan, logischerweise. Das hat natürlich gezeigt, dass er noch ein unfertiger Spieler auf diesem absoluten Top-Niveau ist. Aber da muss man auch ehrlich einräumen, damit konnte auch nicht gerechnet werden, dass er da schon über jeden Fehl und Tadel erhaben ist. Aber das Gute an ihm ist, und auch das fand ich, hat man während dieser WM gesehen, er lässt sich davon auch nicht so richtig runterziehen. Beispielsweise, als er dann eingewechselt worden ist gegen Spanien, da hat er mir gut gefallen. Ja, und über die anderen BVB-Nationalspieler, Moukoko, Brandt, Adeyemi, also die anderen deutschen BVB-Nationalspieler, da kann man ja eigentlich nicht so viel sagen. Es bleibt dabei, das Positivste aus Sicht von Borussia Dortmund an dieser Weltmeisterschaft ist Jude Bellingham. Das ist echt phänomenal, was er da zeigt. Nimmt man alleine mal das Achtelfinale von England gegen Senegal. Da war zwar Harry Kane Man of the Match, aber anschließend auf der PK, da musste Kane eigentlich nur über Bellingham reden, wie stark er mit dem Ball ist, wie stark er gegen den Ball ist, wie wichtig er mittlerweile schon als Torvorbereiter für die Three Lions geworden ist. Und auch Gareth Southgate hat ihn ja wirklich zu Recht auch gelobt, vor allen Dingen das Mindset, was ganz außergewöhnlich ist für einen 19-Jährigen. Rio Ferdinand hat übrigens so gewisse Zweifel an der Tatsache, dass er erst 19 Jahre ist. Jude Bellingham hat gesagt, ich will die Geburtsurkunde sehen. Also vielleicht haben wir da jetzt einen neuen Fall, Youssoufa Moukoko. Nein, aber ganz ehrlich, Jude Bellingham, herausragende Fußball-Weltmeisterschaft. Wollen wir mal schauen, wie weit es für ihn noch geht. Und vor allen Dingen wollen wir mal schauen, was das vielleicht auch für Folgen haben wird. Das ist ja vielleicht die Kehrseite der Medaille für den BVB und seine Verweildauer in Dortmund. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit in die Zukunft schauen. Viel WM haben wir heute wieder gemacht. Viel WM haben wir ja auch zusammen mit Kerry und mit Felix hier besprochen in den vergangenen Wochen. Ich glaube, wir sollten noch mal, es ist ja die Dortmund-Woche, und an dieser Stelle noch mal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns durch diesen Podcast getragen habt. Mittlerweile die 50. Folge. Ich hätte nie gedacht, als wir, Patrick, die erste aufgenommen haben. Ich kann mich noch erinnern, damals hatte ich Handwerker hier bei mir im Haus, ums Haus. Und ich musste tatsächlich mich ins Auto setzen, damit ich einigermaßen ohne Nebengeräusche diese Podcast-Folge über die Bühne bringe. Und damals habe ich nicht gewusst.
Rumpeliger und wackeliger Auftakt, ne, war das.
In der Tat. Und damals habe ich wirklich nicht gewusst, wie lange wir beide das zusammen machen werden. Und ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass wir es 50 Folgen durchhalten. An der Stelle sei schon mal erwähnt, wir machen natürlich auch in 2023 weiter mit der Dortmund-Folge, mit der Dortmund-Woche, mit der nächsten Folge dann, 51. ganz ruhig, Müller. Aber wir wollen natürlich die Gelegenheit nochmal nutzen und einen kleinen Rückblick machen durch das Kalenderjahr 2022, was uns sicherlich als Reporter mit dem Schwerpunkt Borussia Dortmund nicht nur Freude bereitet hat, Patrick, ne?
Da hast du absolut recht. Also es war ein oder ich fange mal so an. Wir haben vor dem Podcast, machen wir zwar ja immer so eine ganz kurze Lagerbesprechung und gehen mal kurz ein paar Themen durch, so eine Viertelstunde, was wir hier jetzt besprechen. Und da haben wir so ein bisschen gesagt, lass uns doch mal die High- und die Lowlights machen. Und dann bin ich ehrlich, weil so viel passiert in so einem Jahr, da musste ich schon mal zwischendrin den Rechner anschmeißen, du auch, und mal so ein bisschen gucken, gegen wen hat man eigentlich so gespielt, war das noch in dem Jahr, war das im letzten Jahr, war das, also das vergeht dann doch alles wie im Flug. So gefühlt ist zum Beispiel die Zeit unter Marco Rose für mich schon wieder ein, zwei Jahre zurück, obwohl er bis zum Sommer eigentlich noch Trainer beim BVB war. Da sieht man halt, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist. Ein absoluter Wahnsinn. Aber genau das ist es. Wir würden mit euch gerne das Jahr 2022, das jetzt dem Ende zuneigt. Es ist ja auch unsere letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir melden uns, der Olli hat es richtig gesagt, dann Anfang Januar wieder, wenn der BVB auch in der Vorbereitung in Marbella dann sein wird, melden wir uns zurück. Aber wir wollten einfach auf die High- und die Lowlights gehen. Und Olli, ich würde sagen, der Ältere darf entscheiden, womit wir anfangen. Starten wir positiv oder starten wir negativ?
Na komm, dann lass uns negativ starten, dass wir hinterher ein gutes Gefühl haben, wenn wir diese Rubrik
psychologisch richtig
beenden können. Ne? Also dann genau fangen wir mit den Lowlights mal an. Und wir haben in der Tat so ein kleines Brainstorming vorher gemacht, was können wir nehmen, und wir waren uns beide relativ schnell einig, dass das wirklich der Tiefpunkt war, also für uns zumindest im Kalenderjahr 2022. Bitte einsteigen in unseren DeLorean, kurze Zeitreise, und wir steigen aus an einem Tag, an dem, ich glaube, jeder BVB-Fan am liebsten sofort wieder, wenn ich das Datum gleich nenne, in den DeLorean einsteigen würde, denn wir sind angekommen am 17. Februar 2022. 2022. Ich sage nur so viel. Das Flutlicht ist an im Signal Iduna Park. Heimspiel vor stimmungsvoller Kulisse, volle Hütte. Es kommt ein internationaler Gegner, bei dessen Namen eigentlich den Fußballtraditionalisten unter den Fans das Herz höher schlägt. Es kommen die Glasgow Rangers. Es ist ein K.O.-Spiel. Alles, wie gesagt, war angerichtet für einen tollen, stimmungsvollen Europapokalabend. Und dann kam das. Ein Auftritt, der wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten war. Und der zeigte, was gerade in der letzten Saison schon in der Champions League Vorrunde zu erkennen war. Es fehlte der Mannschaft an Klasse, an Qualität und wohl auch an Mentalität. Ich erinnere hier noch mal ganz kurz, aber das ist dann wirklich 2021 an das 0:2 bei Sporting Lissabon, wo man dann sich aus der Champions League verabschieden musste. Die Herabstufung in die Europa League war die direkte Folge davon. Dann kam es, wie gesagt, zu dem Heimspiel gegen die Glasgow Rangers. Und es war ein Spiel, über das am Ende ein gewisser Michael Zorc gesagt hat, es war von der ersten bis zur letzten Minute eine peinliche Vorstellung. Wir waren lahmarschig. Es war eine Leistung zum Schämen. Am Ende verlor man mit 2:4. Naja, und dann gab es das Rückspiel im Ibrox Park zu Glasgow. Dort holte man zumindest einen Punkt. Am Ende hieß es 2:2. Und Patrick, das Bittere an dem Ding war eigentlich, das hatte sich so ein bisschen angekündigt durch einen vorausgegangenen Auftritt des BVB, ebenfalls in einem K.O.-Wettbewerb, der ähnlich desaströs verlief.
Ja, das ist richtig. Ich habe mir noch die Frage gestellt, Millern-Tor, St. Pauli gegen BVB, unter der Woche arschkalt. Und ich habe noch so ein bisschen überlegt, sollst du da jetzt hinfahren? Der BVB kommt eh weiter. Am Ende habe ich gesagt, ich fahre hin. Und am Ende hat der BVB mit 2:1 in einem blutleeren Auftritt, also wirklich ganz, ganz schlecht. Erling Haaland hatte noch einen Elfmeter verwandelt. Da lag man aber schon 2:0 hinten, zur Pause wohlgemerkt. Amenido war das, der das 1:0 für Pauli gemacht hat. Und Witzel dann mit einem Eigentor. Da kam also viel zusammen. War eine tolle Atmosphäre am Millern-Tor, nur leider nicht aus BVB-Sicht. Und das war so ein bisschen die Einleitung für so vieles, das Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals und dann eben kurz darauf, einen Monat später dann dieses Aus, was du angesprochen hast, in der Euroleague bei den Glasgow Rangers. Wir beide waren ja in Schottland dabei und wir haben schon beide gesagt, dass ich glaube sogar, dass wir nebeneinander saßen, Olli, wenn mich nicht alles täuscht, so von der Stimmung her, am 24. Februar in Glasgow, muss ich sagen, auch ein Spiel, was bei mir ganz, ganz oben dabei war. Weil, wenn man das mal neutral beobachtet hat, war das schon unglaublich, was die Rangers-Fans dort gemacht hat. Das war wirklich Fußball, so wie ich ihn richtig mag, mit einer situativen, stimmungsvollen Atmosphäre. Nur halt mit einem falschen Ergebnis aus BVB-Sicht. Und das zweite Ausscheiden dann eben, oder wenn man so will, sogar das dritte, weil vorher ist man ja in der Champions League ausgeschieden und hoffte eigentlich in diesem 16. Finale der Europa League weiterzukommen. Aber auch das ist dann eben nicht passiert. Und das war so ein bisschen dann auch der schleichende Niedergang des BVB und der auch von Marco Rose. Da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, der dann im Mai, da gab es dann den großen Knall, dann eben seinen Stuhl beim BVB räumen wollte. Und damit frage ich dich, Olli, ist das schon die nächste Überleitung zu Marco Rose oder wollen wir erstmal zu unserem zweiten Lowlight kommen?
Ja, wir können das Rose-Thema, weil es ja eher ein grundsätzliches Thema ist, wir können das an das Ende stellen. Wir können aber noch ein zweites Lowlight jetzt nochmal beleuchten. Vielen sicherlich auch gute Erinnerung. 30. April, Heimspiel Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum, 32. Spieltag. Und am Ende gab es folgendes Bild, von Bierduschen durchnässter Thomas Reis und die Spieler des VfL Bochum feiern vor der Nordtribüne im Signal Iduna Park den Klassenverbleib. Nach einem kleinen Revierderby entstand 3:4. Also das war in der Tat ein Spiel, an dem hatten entweder nur Anhänger des VfL Bochum oder von mir aus auch neutrale Fans, denn die bekamen einen Spektakel serviert, so richtig ihre Freude. Für die Anhänger von Borussia Dortmund war das so ziemlich ein Stich ins Herz. Ich glaube im Nachhinein, Patrick, du hast recht, durch dieses Ausscheiden in Glasgow, Knockout zuvor, DFB-Pokal, Achtelfinale gegen den FC St. Pauli, da geriet einiges ins Rutschen, was auch die Verweildauer von Marco Rose beim BVB anging. Aber dieser bleibende Eindruck kurz vor Saisonende, Borussia Dortmund dann zu Hause gegen den VfL Bochum, ich glaube, der hat emotional auch noch mal zusätzlich was ins Rutschen gebracht. Bei den Fans und möglicherweise auch bei den BVB-Verantwortlichen. Wie sind deine Erinnerungen an diesen Tag?
Ja, da bin ich absolut sicher. Wer sich noch ein bisschen zurückerinnert, im Stadion wurde gepfiffen und das passierte in Dortmund wirklich nicht alle Tage oder ganz, ganz selten. Da hatte man dann schon ein bisschen gemerkt, wie sehr dann auch die Fans es irgendwie satt hatten, diese Art und Weise des Fußballs, dieser blutleere Auftritt, dass man so ein bisschen gemerkt hat, die haben vielleicht auch schon abgeschlossen mit dieser Saison und mit diesem Spiel. Und das war einfach eine Sache, die ja viele Fans negativ in Erinnerung haben. Und deswegen haben wir das als absolutes Lowlight am Ende genommen. Ja. In Bochum war man froh. Man hat am Ende am Bermuda-Dreieck in Bochum richtig Party gemacht. Man hat diesen Klassenerhalt gefeiert. Und das war, ich glaube, dass sich jeder freut, auch im Pott, dass die Bochumer drin geblieben sind, genauso wie die Schalker, dass wir drei geile Derbys haben, aber ja, unterm Strich muss man sagen, das ist schon eine Art Demütigung für den großen BVB gewesen, zu Hause 3-4 gegen Bochum und Thomas Reis, ja, der hat sich dann auch durch dieses Spiel interessant gemacht für andere Kandidaten in der Bundesliga und das ist am Ende so die Geschichte gewesen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Dass er jetzt am Ende Trainer des FC Schalke ist, ist auch eine verrückte Wendung. Aber für uns dieses Spiel aus BVB-Sicht ein klares Lowlight. Und das am Ende wahrscheinlich auch eine Geschichte, die darin resultiert hat, in unser drittes Lowlight, ja, in eine Sitzung, die es im Mai gab, wo man eigentlich, ich habe es am Anfang schon angerissen und es ein bisschen mit Hansi Flick verglichen, wo man eigentlich eine große Fehleranalyse machen wollte und es dann zum großen Knall kam, Olli.
Ja, in der Tat. Und ich meine, man muss auch ehrlich sein, auch als Reporter, die wir natürlich immer bemüht sind, auch Stimmungen auszuloten und wach sind und wach sein wollen im Hinblick darauf, was eventuell für Entscheidungen getroffen werden können. Aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich kann mich noch gut erinnern, klar, ich wusste, nach dem letzten Spieltag wird es diese Saisonanalyse geben, gemeinsam natürlich mit den Trainern oder dem Cheftrainer in dem Fall, mit Marco Rose, gemeinsam mit Michael Zorc, gemeinsam auch mit Sebastian Kehl, von dem zu dem damaligen Zeitpunkt ja klar war, dass er in die Fußstapfen von Michael Zorc treten wird und natürlich auch mit Aki Watzke sowie seinem Berater Matthias Sammer. Ich hätte allerdings nicht damit gerechnet, dass einige Stunden später ich der ich schon im Begriff war, Koffer zu packen, ich wollte in den Urlaub fahren, noch einmal kurz die Koffer beiseite schieben musste und zu meiner Lebensgefährtin sagen musste, sorry, aber ich muss noch mal arbeiten. Und sie zu mir sagte, warum denn? Der BVB hat sich von Marco Rose getrennt, beziehungsweise Marco Rose hat seinen Rücktritt erklärt. Welche Erinnerungen hast du an den Tag? Was hast du gemacht? Wo hat es dich kalt erwischt?
Ja, jetzt muss man erstmal an der Stelle sagen, Olli, du hast natürlich das Glück, dass deine Frau, also jetzt nicht, dass meine Frau kein Verständnis hat, aber dass deine auch so ein bisschen aus dem Job kommt, ne? Und deswegen, ja, glaube ich, ja, zumindest ein bisschen es verstehen kann, dass es im Fußball auch mal verrückte Wendungen gibt. Aber ich kann mich erinnern, Olli, es war mein Junggesellenabschied auf Mallorca und ich hatte schon 3 oder 4 San Miguel in der Birne. Als meine Jungs gerufen haben, der Rose wurde entlassen und ich habe mich kaputt gelacht, bin in den Pool gesprungen und da haben die gemeint, nee, komm mal raus, das stimmt. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt hört auf, mich zu verarschen. Und habe mir das dann durchgelesen und muss sagen, ich war wirklich überrascht von dieser Nachricht. Wir haben zwar so ein bisschen, wir haben es ja vorher noch eingeordnet, ich weiß noch ganz genau, in unserer Podcast-Folge haben wir ganz klar, ich glaube, der Teaser war damals sogar noch, was die BVB-Bosse jetzt von Rose erwarten, die große Fehleranalyse. Genau. Und da war ja eigentlich das Ziel dann, man macht weiter mit Rose. Aber in dem Gespräch hat man dann eben entschieden, es geht nicht weiter. Marco Rose hatte die Vertrauensfrage gestellt und das am Ende hat dazu geführt, dass Edin Terzic, der Dortmunder Junge, der einen großen Rückhalt in der Fanbase eben verspürt, das Traineramt übernommen hat. Der ein oder andere würde es wahrscheinlich als Highlight bezeichnen, der vielleicht contra Rose war. Man muss es aber, deswegen haben wir es so ein bisschen als Lowlight genommen. Das ist wieder ein weiterer Trainer, den der BVB verschlissen hat. Und deswegen, glaube ich, am Ende ein negativer Punkt in dieser BVB-Saison.
In der Tat. Also besser hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen können. Auf der einen Seite, deshalb muss man auch aufpassen, was da jetzt vielleicht am Mittwoch bei dieser Krisensitzung von DFL und DFB herauskommt. Auch wenn jetzt wahrscheinlich, so würde ich es mal deuten, mehr oder weniger alle Beteiligten sagen, nee, also an Hansi Flick, an den Bundestrainer geht niemand ran. Solche Sitzungen können relativ schnell eine Eigendynamik entwickeln. In der Tat war es so, dass Marco Rose, mit dem man eigentlich gedacht hatte, zumindest noch eine weitere Saison bestreiten zu wollen, ihm sozusagen eine zweite Chance geben zu wollen, dass Marco Rose dann die Vertrauensfrage gestellt hat und die, so war sein Eindruck, diese Vertrauensfrage nur recht zögerlich beantwortet hat. Und dann hat er halt selber diesen Schlussstrich gezogen. Deshalb aufpassen, was vielleicht am Mittwoch noch passiert. Aber wenn man es unterm Strich mal bilanziert, dann muss man einfach sagen, aufgrund der Entscheidung, die dann am Ende dieser Sitzung mit dem vielleicht durchaus überraschenden Verlauf gestanden hat, wird deutlich, woran es bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren gefehlt hat, unter anderem nämlich an personeller Kontinuität auf dem Cheftrainerposten. Und das ist, und dabei bleibe ich, einfach die wichtigste Position innerhalb eines Profifußballclubs. Und wenn wir dann zurückdenken, wer da alles seinen Vertrag beim BVB nicht erfüllt hat, das ist schon eine Menge. Und daran erkennt man, dass Borussia Dortmund endlich einmal es schaffen muss, auf diesem Sektor eine kontinuierliche Entwicklung einzuleiten. Drücken wir diesbezüglich Edin Terzic die Daumen, dass es tatsächlich so kommt. Momentan, wie gesagt, ist es so, dass Edin Terzic, auch wenn es da so ein bisschen Kritik gegeben hat von außen, jetzt gegen Ende der irgendwann ja auch abgeschnittenen, durch die WM-Pause abgeschnittenen Hinrunde, intern stand er nicht zur Diskussion und intern steht er auch nicht zur Disposition. Also das waren sozusagen unsere Lowlights aus dem Kalenderjahr 2022. Ich schlage vor, Patrick, damit wir jetzt kurz vor Weihnachten nicht in eine Depression verfallen, wir gehen gleich zu den Highlights über. Was hast du im Angebot?
Ja, wir haben, ich muss sagen, uns sind die Lowlights, glaube ich, leichter gefallen, beziehungsweise nicht, dass sie uns leichter von den Lippen kamen, aber die sind dann doch ein bisschen einfacher, leider Gottes muss man aus BVB-Sicht sagen, zu finden als die Highlights. Da haben wir dann doch ein bisschen überlegt, wir haben trotzdem drei gefunden. Für uns ein absolutes Highlight war der 14. Mai, das war das letzte Spiel der abgelaufenen Saison 21-22 und da kam es zum großen Abschied im Signal Iduna Park im Westfalenstadion, unter anderem klar Witzel, Bürki, Zagadou, altverdiente Spieler, auch ein Erling Haaland, über den kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber allen voran von zwei BVB-Legenden, Michael Zorc und Marcel Schmelzer, die nach etlichen Jahren BVB zurückgetreten, will man sagen, sind, die quasi aufgehört haben, Schmelzer als Spieler, Zorc als Vereinslegende, als langjähriger Sportdirektor, als erfolgreicher Sportdirektor. Und da muss man sagen, wer da nicht Gänsehaut hat oder hatte, auch wenn man so ein bisschen zurückblickt, der ist, glaube ich, gefühlskalt, Olli, oder?
Ja, in der Tat. Also das sind die besonderen Momente und an diesen Momenten merkt man, welche Kraft Traditionsvereine tatsächlich noch entwickeln und was Traditionsvereine wie beispielsweise Borussia Dortmund sich unterscheidet von diesen Konstrukten wie RB Leipzig, wie TSG Hoffenheim, wie dem VfL Wolfsburg, wie selbst auch Bayer Leverkusen, die ja mittlerweile seit Jahrzehnten versuchen, auch irgendwie sowas wie emotional Souveränität zu versprühen, auszustrahlen, was ihnen nur schwerlich gelingen kann. Es wurde für mich, es war ein absoluter Gänsehautmoment, als die Südtribüne, die vollbesetzte Süd, dann tatsächlich die 25.000, 26.000 ihre Ehrerbietung diesen beiden BVB-Helden, also da kann man den Begriff tatsächlich mal bemühen, in Bezug auf Marcel Schmelzer und in Bezug auf Michael Zorc dargebracht haben. Das war großartig. Es zeigt aber auch gleichzeitig, und das ist ein guter Hinweis darauf, in welche Entwicklung, in welche Richtung die Entwicklung von Borussia Dortmund in den kommenden Jahren eigentlich gehen sollte. Es zeigt, welch große Sehnsucht es nach besonders zwei Dingen gibt, nämlich nach Leidenschaft und nach Identifikation. Marcel Schmelzer beispielsweise war nun wirklich nicht der filigranste Spieler, den Borussia Dortmund in den vergangenen Jahrzehnten gehabt hat. Marcel Schmelzer ist jemand gewesen, der auch eine sehr unglückliche, wenn man es überhaupt Karriere nennen kann, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft hingelegt hat. Er wurde konsequent übersehen von Joachim Löw. Der hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen, sondern der hat wirklich alles für den BVB gegeben. Er reiht sich für mich ein in eine große Reihe von Kämpfern, die immer eine ganz große Rolle für den BVB gespielt haben. Ich denke hier an einen Günter Kutowski beispielsweise. Ich denke auch an einen Kevin Großkreuz. Ich denke an Sven Bender. Marcel Schmelzer war jemand, dessen Identifikation immer über jeden Zweifel erhaben war, seine Identifikation mit diesem Club. Das kann man sich im Hinblick auf manch andere technisch deutlich bessere Spieler einfach nur wünschen. Naja, und mit Michael Zorc letztendlich, da ging der Mr. Borussia Dortmund schlechthin. Ich hatte ja das Vergnügen, tatsächlich über ihn schon als Spieler berichten zu können. Auch er war jemand, der bestenfalls mal so ganz leicht mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden ist, für den sein Hauptaugenmerk immer der BVB war, der eine unglaubliche Geschichte mit diesem Club hinter sich gebracht hat. Und nochmal, die Verabschiedung von den beiden hat gezeigt, okay, wie sich die Fans den BVB auch zukünftig wünschen. Und das sollten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund eigentlich niemals vergessen, denn es ist ein ganz, ganz wichtiger Kompass. Es gab, Patrick, aber auch tatsächlich, man glaubt es manchmal kaum, sowas wie sportliche Highlights im Kalenderjahr 2022.
Ja, das stimmt.
Was fällt dir da als erstes ein?
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Spiel an, das chronologisch noch vor dem anderen Spiel war. Und zwar hat der BVB in der Champions League am zweiten und am fünften Spieltag zwei wunderbare Spiele gemacht. Eines in Manchester bei Manchester City und eines zu Hause in Manchester mit 1-2 verloren. Ein ganz, ganz knappes Ding im Rückspiel 0-0. Aber da muss man sagen, vor allen Dingen bei dem Spiel gegen City, es war natürlich unglaublich bitter, weil Erling Haaland derjenige war, der mit einem unfassbaren Tor, wir erinnern uns alle, dieser lange Ball an den zweiten Pfosten, wie er da reingeflogen ist, an Nico Schlotterbeck vorbei, den dort keine Schuld getroffen hat, weil dieses Ding einfach nicht zu verteidigen ist. Aber am Ende hat er das Spiel entschieden mit einem 2-1. Es war eine unfassbar tolle Stimmung im Stadion. Viele BVB-Fans mitgereist, die auch stolz waren auf ihre Mannschaft, weil der BVB wirklich über 80 Minuten gezeigt hat, dass er, wenn er dann komplett an die Leistungsgrenze geht und alle über sich hinaus wachsen, auch Top-Mannschaften oder vielleicht sogar der besten Mannschaft der Welt, das ist City für mich aktuell, ja, den Schneid abkaufen kann. Und im Rückspiel ebenfalls mit einem Mats Hummels, der Erling Haaland brutal kalt gestellt hat. Der musste ja zur Halbzeit schon ausgewechselt werden, war so ein bisschen dann die Begründung von Guardiola, dass es so ein bisschen Halsschmerzen waren, aber da musste man schon sagen, Hut ab, was der BVB da geleistet hat, und das waren für mich zwei absolute Highlights in diesem Spiel oder in diesen direkten Duellen ist der BVB über sich hinausgewachsen und hat so ein bisschen gezeigt, was für ein Potenzial dann doch manchmal in dieser Mannschaft steckt, Olli.
Absolut. Vor allen Dingen, man konnte gut erkennen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn alle wirklich die taktischen Vorgaben des Trainers umsetzen. Man muss an der Stelle auch mal sagen, das war eine taktische Meisterleistung von Edin Terzic, wie er die Mannschaft eingestellt hat. Also es gab viele Pressing-Elemente. Man hat jeden Zentimeter Raum für diese Topstars von Manchester City zugelaufen, sowohl im Hinspiel als auch dann im Rückspiel, man ist im richtigen Moment dann auch rausgestoßen, man hat Konterangriffe eingeleitet, kam zu eigenen Toren beispielsweise oder zumindest zu einem Tor im Hinspiel, man kam zu Tormöglichkeiten dann auch im Rückspiel. Für mich ist das ganz interessant, diese sehr disziplinierten, taktisch hervorragenden Leistungen, die erinnert mich so ein bisschen, schlage ich jetzt wirklich zum letzten Mal die Brücke zu der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn man sich das Spanien-Spiel der deutschen Nationalmannschaft angeschaut hat, das war etwas, was mich an dieses extrem geschlossene, homogene Auftreten der Mannschaft von Edin Terzic in den Aufeinandertreffen mit Manchester City erinnert hat. Also, da sieht man das Potenzial, trotz vielleicht auch einiger Probleme, die es gegeben hat, beim BVB jetzt gegen Man City. Letztendlich, das muss die Marschroute sein. Und das geht nur über Wachsamkeit, über ein ganz hohes Konzentrationslevel und natürlich über Mentalität und Einsatzbereitschaft. Auch das könnte, weil wir eben über das emotionale Highlight vielleicht gesprochen haben, diese Verabschiedung Zorc-Schmelzer, dass das halt tatsächlich auch gezeigt hat, was den Fans Identifikation und Leidenschaft bedeutet. Wenn man die Leidenschaft und die taktische Disziplin jetzt ummünzen will auf ein Spiel oder in dem Fall auf zwei Spiele, dann waren diese Aufeinandertreffen mit Manchester City sicherlich das, woraus man vielleicht am ehesten Hoffnung schöpfen kann, dass es für den BVB eine bessere Rück- als Hinrunde geben wird. Und dann haben wir noch eins, ne?
Ja, genau, da kann ich nur zustimmen, Olli. Wir haben noch ein Highlight. Ich glaube, das können wir kurz machen, weil wir hier schon, gut, ist ja auch eine Sonderedition hier, 50. Ausgabe, schon über einer Stunde sind. Ich hoffe, dass uns die Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch an den Lippen hängen. Wir haben das Spiel am 8. Oktober, Klassiker Dortmund gegen Bayern und eine unglaubliche Stimmung in Dortmund. Und es wird dann jemand eingewechselt, der bisher so gar keine Leistung gebracht hat. Und am Ende hat man in Dortmund gesungen: Wer gibt den Bayern spät den Rest? Anthony Modest. Ne? Also, ja. Du erinnerst dich auch, Olli, 90. Minute plus 5. Ja, ja. Schlotterbeck, die unglaubliche Flanke da noch, oder den Ball geholt, die Flanke reingeschlagen. Und ich glaube, jedem BVB-Fan ist Oliver Kahn noch im Kopf geblieben, der ja fast das Stadiongelände durchbeißt vor Wut. Also es war ein unglaubliches Spiel, das richtig Spaß gemacht hat und wo auch der BVB wieder gezeigt hat, mit Wille und Mentalität kann man viel erreichen.
In der Tat. Also ist ganz interessant. Wir gelangen eigentlich bei jedem dieser drei Highlights, die wir uns rausgepickt haben, immer wieder zur gleichen Quintessenz, dass man sehen kann, es steckt Potenzial in der Mannschaft, aber es geht nur über Leidenschaft, Identifikation, es geht nur über Mentalität. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende unserer 50. Podcast-Folge überhaupt und der letzten Ausgabe der Dortmund-Woche im Jahr 2020. Wir haben natürlich auch überlegt, ob wir zwei Themen auch in Highlights oder Lowlights reinpacken wollen, aber eigentlich haben wir dann doch gesagt, nee, lass uns das gesondert noch mal kurz besprechen. Aber es waren natürlich besonders bewegende Dinge. Es waren Vorkommnisse, die uns besonders bewegt haben. Einmal, logischerweise, mit Erling Haaland hat der BVB im Kalenderjahr 2020 ja einen der ganz, ganz großen Stürmer in der Vereinsgeschichte verloren. Das muss man sagen, auch wenn er bei Weitem nicht so lange da war wie andere Legenden, wie ein Kalle Riedle, wie ein Stefan Schapizar und wie sie alle heißen oder geheißen haben in früherer Zeit. Aber Erling Haaland war schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und man sieht ja auch, dass sein Weg quasi, sein Erfolgsweg nahtlos fortgesetzt wird bei Manchester City. Unfassbarer Spieler. Einer der besten, Patrick, die du live gesehen hast, was Stürmerposition angeht.
Ja, das muss ich schon sagen. Also hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen, auch als Reporter. Diese Form von Erling Haaland auch in den Jahren dann zu begleiten. Ich erinnere mich gern zurück an das erste Spiel in Augsburg, wo da eigentlich ein großer, aber dann doch eher schmächtiger Norweger zum Einsatz kam. Und am Ende ist da wirklich ein Wikinger von Dortmund weggegangen, eine Maschine, die so unglaublich an sich gearbeitet hat, die nochmal einen riesen Schritt gemacht hat, körperlich, vom Mindset her, gedanklich. Ich meine, die Zahlen sprechen auch für ihn. Das ist ja unglaublich. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Kopf habe, ob das 85 Tore in 89 Spielen waren für den BVB. Aber du hast die Zahl wahrscheinlich auch nicht im Kopf, Olli, oder?
Nee, du weißt doch, wie schwach ich mit Zahlen bin. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen bei ihm.
Neuner. Bitte?
Ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen bei ihm.
Ja, genau. Hast du nicht? Ich dachte, am Schreibtisch hast du so eine Wand gehabt, wie so Knastis im Gefängnis, die dann einfach anfangen, zack, ein Strich, noch ein Strich, noch ein Strich.
Nee.
86 wären es gewesen. 86 in 89 wow. Spielen. Also eine sagenhafte Quote. Und am Ende ein bisschen schade, dass er so mit diesem Theater gegangen ist, wo er sich dann damals in dem Interview von Fjørtoft dann so ein bisschen auch gegen den Verein gestellt hat. Sein mittlerweile verstorbener Berater Mino Raiola, der da immer Druck gegen den BVB gemacht hat. Trotzdem hat man auch an der Reaktion gesehen der Fans, er wurde ja verabschiedet mit Schmelzer und mit Haaland, dass da auch Haaland-Rufe und Applaus kamen. Also die Leute haben ihm es, glaube ich, nicht übel genommen, dass da der beste Stürmer der Welt rangewachsen ist, der einfach zu groß geworden ist für den BVB.
Ja, besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Traurig, dass man den hat nicht länger halten können. Wollen wir hoffen, dass es dem BVB bei Jude Bellingham etwas länger gelingen wird. Aber nach der Weltmeisterschaft, die er jetzt auch spielt, da sind da vielleicht auch gewisse Zweifel angebracht. Patrick, ganz zum Schluss wollten wir auch etwas nochmal kommen, was uns, glaube ich, beide am meisten bewegt hat im Jahr 2020. Ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen beide in Bad Ragaz und wir haben tatsächlich auch eine Folge der Dortmund-Woche aufgenommen, als wir dann diese Nachricht bekamen. Ich glaube, Lukas Rott kam damals in den Raum unserer kleinen, aber feinen Schweizer Pension rein und hat uns diese Nachricht übermittelt. Es geht natürlich um Sebastian Haller, seine schlimme Krebserkrankung. Das war ein Moment, wo man sagen muss, all das, was sonst für uns auch häufig im Mittelpunkt der Arbeit steht, also Spieler einzuschätzen im Hinblick auf ihre sportliche Leistungsfähigkeit, Prognosen aufzustellen, darüber zu reden, zu schreiben, wie es mit ihnen weitergeht, rein sportlich. Wenn dann das Schicksal so zuschlägt, dann ist alles andere im Prinzip egal, dann wünscht man dem Betreffenden und in dem Fall Sebastian Haller einfach nur das Allerbeste. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle auch tun.
Ja, da bleibt mir auch nichts weiteres hinzuzufügen. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, wir waren regelrecht geschockt. Wir haben dann ja auch noch überlegt, weil das wirklich live während der Podcast-Aufnahme war, sollen wir das drin lassen, sollen wir es rausnehmen?
Ja.
Wir haben uns dann am Ende dazu entschieden, dass wir da unseren Moment, sage ich mal, in dem wir das auch erfahren, so ein bisschen vielleicht auch nach außen zeigen. Also wir waren da auch wirklich schockiert. Wir haben ihn ja die Tage dann auch wahrgenommen, noch in der Schweiz, als er fröhlich mit einer Beatbox durch die Gegend gelaufen ist, uns noch in der Medienrunde zur Verfügung stand. Er wurde dann zwischendrin operiert, man gibt ihm alle Zeit der Welt. Jetzt vor kurzem, während der WM, gab es nochmal ein Statement von ihm, dass er ein zweites Mal operiert wurde, dass also noch nicht ganz beendet ist, der Kampf gegen den Krebs. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis er zurückkommt. Man hat immer mal so ein bisschen gehofft, vielleicht im Februar zur Rückrunde. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, gebt dem alle Zeit der Welt, dass er wieder zu alter Kraft zurückfindet. Und da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Also ein sehr besonderer und bewegender Moment, der uns dann doch auch so ein bisschen gezeigt hat, Olli, wir können noch so viel meckern, kritisieren, Spaß haben am Fußball, einen Podcast machen, Texte schreiben, durch Doha, Katar, sonst wo reisen bei einer WM. Am Ende ist das, was zählt, die Gesundheit von einem selbst, von den Liebsten und natürlich auch von Freunden und von allen, von euch auch, die hier zuhören. Also das ist das, was über allem steht. Und manchmal, ja, kommt man also doch so ein bisschen ins Grübeln und überlegt, wenn man dann sowas hört, es gibt einfach Wichtigeres als das, was wir so tun und über das wir so sprechen. Aber am Ende macht das dann trotzdem unglaublich viel Spaß. Und deswegen, ja, freue ich mich, wenn wir in Zukunft über schöne Themen und über den Fußball weiterhin sprechen und die Menschheit und alle gesund bleiben oder gesund werden, auch wenn das, glaube ich, ein frommer Wunsch ist, der nicht ganz in Erfüllung gehen wird.
Das nicht, aber Wünsche sollte man dann auch formulieren. Also wenn es etwas gibt, glaube ich, was wir uns für das kommende Jahr, für 2023 wünschen, dann sicherlich, dass Sebastian Allaire vollständig wieder gesund wird, dass er den Kampf gegen den Krebs gewinnen wird, das steht über allem. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachten. Wir wünschen euch vor allen Dingen ein gesundes 2023. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns wiederhören. Denn unglaublich aber wahr, unser kleiner, aber feiner Podcast, die Dortmund-Woche, wird auch in das neue Jahr gehen. In diesem Sinne.
Da freue ich mich auch ganz besonders drauf, Olli.
Genau. Ja, genau.
Freue ich mich ganz besonders, dass das so schön angelaufen ist, dass wir 50 Folgen haben.
Irre.
Und wir verabschieden uns in den Podcast-Urlaub. Nicht so übrigens wie die BVB-Spieler. Ich bin mal gespannt, wie viel Bock haben die jetzt Mitte der Woche nochmal, also die WM-Fahrer, zurückzukehren nach Dortmund.
Oh ja.
Der Edin hat jetzt nochmal ja alle zusammengetrommelt. Schlotterbeck, Süle, Reyna und Co. Also da gibt es doch noch ein bisschen was aufzuarbeiten und aufzuholen. Also ich bin gespannt, wie der BVB dann auch aus dieser Pause zurückkehren wird. Am 2. Januar ist dann ja wieder der neue Trainingsauftakt für die Rückrunde. Und da sind wir auf jeden Fall wieder für euch am Ball, melden uns dann im neuen Jahr mit dem Podcast wieder. Und in dem Sinne eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr.
Dem kann ich mich nur anschließen. Hast du sehr schön gesagt, Patrick. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.